So, meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich willkommen heißen zum neuen Studium Generale dieses Wintersemesters und ich hoffe, dass wir Ihnen manches bieten können, was Ihnen Freude macht, was Sie zur Diskussion, vielleicht auch zum Widerspruch reizt, sodass wir dann also gerne auch heftig miteinander diskutieren. Ich darf kurz noch einmal sagen, das Koordinationsteam, das besteht aus den Kollegen Herr Leidra aus der Physik, er ist heute leider verhindert, dann Herr Schink aus der Biologie, er sitzt hier vorne, dann Herr Wischermann aus der Geschichte, der ist auch unterwegs, dann Frau Wand, die Leiterin des Bereichs Kommunikation und Marketing, sehe ich im Moment kaum zu verstehen. Okay, gut, danke für den Hinweis. Also, nochmal ganz kurz. Zum Koordinationsteam gehört Herr Leidra aus der Physik, heute leider nicht im Lande, Herr Schink aus der Biologie, dann Herr Wischermann aus der Geschichte, er ist auch nicht hier heute, Frau Wand, die Leiterin des Bereichs Kommunikation und Marketing, dann Frau Bangert als Vertreterin der Studierenden, die sehe ich im Moment auch nicht, dann auch Frau Dr. Schmieder und Graf Bernhard Dott von der UGK unterstützen uns. Sie sind beide im Präsidium der Universitätsgesellschaft. Und Frau Laufer ist sehr stark in der Administration engagiert. Mein Name ist Günther Franke, ich bin aus der Wirtschaftswissenschaft. Nun, Sie haben vermutlich schon unseren Flyer gesehen. Vier Bereiche, Tier und Mensch, menschliches Verhalten, ökonomische Kontroversen, wirtschaftliche Ungleichheit und zum Schluss, damit Sie so richtig auf die Fasnacht eingestimmt werden, einen Vortrag zu Narrenideen und Fasnachtsbrauch. Nun, wie immer ist die Teilnahme am Studium generell kostenlos. Wir werden unterstützt, sowohl vom Rektor als auch von der Universitätsgesellschaft Konstanz, als auch vom Exzellenzcluster. Und ich möchte einerseits dem Rektor herzlich danken, dann auch der Universitätsgesellschaft, die hier heute durch Graf Bernhard Dott vertreten ist und der Exzellenzcluster. Das ist die Einrichtung, die Herr Schlögel leitet und auch er unterstützt uns finanziell. Ganz herzlichen Dank. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich, wenn es auch Spenden gibt und wir bedanken uns schon im Voraus herzlich. Wir haben dort auch einige Überweisungsträger ausgelegt. Sie sehen aber auch solche Überweisungsinformationen auf dem Internet. Weitere Programmflyer finden Sie ebenfalls hier auf dem Tisch. Graf Bernhard Dott möchte jetzt noch einige Worte an Sie richten. Wenn Sie das gerade machen wollen, Graf Bernhard Dott, wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Ja, vielen herzlichen Dank. Auch von mir ein ganz, ganz herzliches Willkommen im Namen der Universitätsgesellschaft. Die Universitätsgesellschaft ist der Förderverein der Universität Konstanz. Damit sind wir auch älter als die Universität Konstanz, weil selbstverständlich wurde der Förderverein vorher gegründet. Das heißt, wir sind auch schon über 50 Jahre alt. Was macht die Universitätsgesellschaft Konstanz? Unter anderem haben wir den Lesesaal gesponsert für die Studierenden. Dann sponsern wir und unterstützen wir Lehrveranstaltungen, unter anderem das Studium Generale. Aber wir unterstützen auch einen Mittagstisch für Studierende, dass Studierende, die sich das Essen eventuell nicht leisten könnten, dort die Möglichkeit haben, sich an der Universität zu verköstigen. Für uns ist es wichtig, eine Brücke zu schlagen zwischen der Universität und den Bürgerinnen und Bürgern von Konstanz. Und deswegen würde es mich freuen, wenn auch Sie Interesse an uns hätten und wenn Sie Mitglied bei uns werden würden und uns mit einem bescheidenen Jahresbeitrag unterstützen. Wenn Sie Interesse haben, hier vorne liegen Prospekte aus. Und für diejenigen von Ihnen, die sich im Internet auskennen, können Sie sich selbstverständlich auch im Internet über uns informieren. Vielen Dank und eine schöne Veranstaltung.
Ja, vielen Dank, Graf Bernhard Dott. Nun, wir haben jetzt uns überlegt, es war immer wieder die Frage, ob man noch nach Vortrag und Diskussion eine Gelegenheit hat, mit den Referenten zu sprechen. Und wir würden das gerne jetzt einmal ausprobieren. Nach dem Vortrag und Diskussion haben wir hier im Forum A6, das ist direkt hier vor dem Audi Max, haben wir also Stehtische aufgestellt. Und dort können Sie also mit den Referenten noch diskutieren, auch kritische Anmerkungen natürlich äußern. Und wir bieten dazu auch eine Möglichkeit, dass Sie sich gegen einen kleinen Obolus noch ein Getränk draußen beschaffen können. Dann war uns immer ein wichtiger Punkt, dass wir hier auch die Studierenden stärker einbinden. Und wir haben deswegen jetzt ein Konzept ausgearbeitet unter dem Namen Brückenschlagen, Wissenschaft für Neugierige. Und Studierende werden also eingeladen, jetzt im Bereich der Schlüsselqualifikationen 3 sogenannte ECTS-Punkte zu erwerben. Das setzt voraus, dass die Studierenden an den Vorträgen teilnehmen, also präsent sind, dass sie ein Impulsstatement verfassen und dieses Impulsstatement auch am Semesterende in einer Seminarveranstaltung präsentieren und zur Diskussion stellen. Und wir ermöglichen und laden auch die Studierenden, die ein solches Impulsstatement verfassen, herzlich dazu ein, am Abendessen, das nach dem Stehempfang draußen stattfindet, am Abendessen teilzunehmen. Wichtig ist, wir müssen das Ganze jetzt mit den Studierenden dann starten und das geschieht am Kick-Off-Meeting. Das Kick-Off-Meeting ist heute in 14 Tagen, also vor dem nächsten Vortrag, um 17.30 Uhr im Hörsaal D433. Nun, heute geht es um das Thema Kommunikation. Ich glaube, wir alle wissen sehr gut, dass gerade politische Kommunikation ein zentrales Thema ist, nicht nur für die Politik, sondern für uns alle. Und eine funktionierende Demokratie kann ebenfalls nur mit einer entsprechend guten Kommunikation funktionieren. Nun, wie viel in der Kommunikation schieflaufen kann, das haben wir beim Brexit gesehen. Wir haben es bei der letzten Präsidentenwahl in den USA gesehen und wir haben im Moment wieder ein äußerst spannendes Beispiel, wenn Sie an Barcelona und Madrid denken. Ich glaube, es ist wichtig für uns und auch für die Politiker, die tragenden Pfeiler politischer Kommunikation zu verstehen, ebenso wie die tragenden Pfeiler einer Fehlkommunikation. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt heute zwei Kolleginnen der Universität gewonnen haben, die sich mit diesem Thema herumschlagen in der Forschung und die sich bereit erklärt haben, auch heute Abend hier unser Studium Generale zu eröffnen. Nun, Sie werden es am Beispiel der Schlichtung Stuttgart 21 tun. Ich darf Ihnen die beiden Kolleginnen kurz vorstellen. Einerseits haben wir es mit Frau Miriam Batt zu tun. Frau Miriam Batt hat am Wellesley College, so heißt es glaube ich, nicht? Wie ist das? Wellesley College in USA studiert. Sie hat in Stanford promoviert und sie hat dann hier an der Universität Konstanz eine Professur für theoretische und Computational Linguistics, wie Sie übersetzen Sie das auf Deutsch, Frau Butt? Für Computerlinguistik seit 2003. Sie ist also hier am Bereich Linguistik tätig. Dann haben wir als zweite Rednerin Frau Holzinger. Nun, Frau Holzinger, die ist Ihnen vielleicht schon sehr bekannt, weil sie hier auch Prorektorin für Internationales und Gleichstellung von 2009 bis 2012 war. Frau Holzinger hat an der Universität Bamberg habilitiert und sie war dann Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Hamburg und ist seit 2007 hier Professorin für internationale Politik und Konfliktforschung Und sie hat mir gerade gesagt, sie hätte sich eigentlich im Forschungssemester vorgestellt, sich nicht durch solche Aktivitäten wie den heutigen Vortrag besonders zu binden. Deswegen also herzlichen Dank, dass Sie es trotzdem getan haben. Nun, anschließend an den Vortrag haben wir dann die Diskussion und hier hat sich dankenswerterweise Herr Schlögel bereit erklärt, die Diskussion zu moderieren. Nun, Herr Schlögel hat 1994 eine Professur in Halle-Wittenberg bekleidet, kam dann 1995 hierher nach Konstanz und er ist seit 2006 Sprecher des Exzellenzclusters Kulturelle Grundlagen von Integration. Von daher, glaube ich, ist Herr Schlögel besonders geeignet, auch diese Diskussion zu moderieren. Ja, damit haben Sie jetzt, die beiden Damen, das Feld und wir freuen uns sehr auf Ihre Präsentation.
Vielen Dank. Sie haben mich laut gestellt. Ich habe auch den Eindruck, ich komme an. Es funktioniert wunderbar. Ich habe nämlich wieder die falsche Kleidung gewählt. Ich muss dieses Ding jetzt die ganze Zeit in der Hand halten, weil ich kein Sakko trage. Das passiert mir immer wieder mal, dass ich daran nicht denke. Die moderne Technik ist nicht kleiderfreundlich. So, wir sind eingeleitet worden bereits von Herrn Franke. Es geht um politische Kommunikation. Sie sehen den Titel des Vortrags hier nochmal, Analyse und Visualisierung politischer Kommunikation, Doppelpunkt S21. Die Abkürzung S21 ist, denke ich, allen hier im Raum bekannt. Wir präsentieren das jetzt hier am Beispiel einer Analyse des Schlichtungsverfahrens zum Stuttgart 21 Konflikt. Sie wissen, das ist einige Zeit schon her, aber das ist die Textgrundlage, mit der wir gearbeitet haben, deshalb S21. Dieses VisAgio-Projekt, in dem wir die Analysen durchgeführt haben, das ist ein größeres Projekt gewesen und es ist mir jetzt wichtig, zunächst darauf zu verweisen, dass nicht nur ich und Frau Batt an diesem Projekt beteiligt waren, also Politikwissenschaft und Linguistik, sondern auch die Informatik in Gestalt von Herrn Keim, der aber heute nicht mit vorträgt, aus Gründen, die irgendwie historisch, es ist uns gerade nicht mehr so ganz klar gewesen, wie es dazu kam. Herr Keim ist aber hier, er kann also auch Fragen beantworten. Herr Keim hat die Informatikseite betreut und die Visualisierung, die wird aber heute ein bisschen kürzer nur vorkommen können aus zeitlichen Gründen. Sie sehen eine ganze Menge andere Personen auf diesen Bildern. Das sind alles Mitarbeiter im Projekt gewesen. Vielleicht waren es auch noch einige mehr, aber das waren die Hauptmitarbeiter, die beteiligt waren. Das ist also nicht etwas, was ich und Frau Batt uns ausgedacht haben, sondern das ist eine Kooperation von sehr vielen Doktoranden und Postdoc-Mitarbeitern, die Sie hier alle abgebildet sehen. So, was machen wir? In welcher Reihenfolge machen wir das? Ich werde Ihnen zunächst mal was zur Motivation sagen. Warum haben wir dieses Projekt durchgeführt? Was sind die Ziele? Und dazu muss man zunächst wissen, was ist deliberative Demokratie? Das ist der Teil, den ich im Wesentlichen zu verantworten habe. Das werde ich versuchen, Ihnen zu erklären. Unsere Frage war dann, wie können wir deliberative Kommunikation messen? Auch dazu werden Sie mich dann noch sehen. Und wir haben das, wie bereits erläutert, auf der Datenbasis Schlichtung zu Stuttgart 21 gemacht. Frau Batt wird Ihnen dann zeigen, die linguistische Analyse, also wie haben wir jetzt eigentlich das sprachlich umgesetzt, wie analysieren wir diesen Text, um herauszufinden, ist es deliberativ oder nicht. Sie zeigt, wie man das dann auch automatisch machen kann, so dass man nicht als Individuum, menschliches Individuum vor dem Text sitzt und irgendwie interpretiert, sondern der Computer macht das automatisch und nimmt uns das ab. Das wird Frau Batt zeigen. Dann haben wir die Frage, wie können wir anschließend diese Ergebnisse, die wir aus einer automatischen Textanalyse generieren, wie können wir die gut und klug visualisieren? Das war der Anteil von Herrn Keim. der jetzt heute ein bisschen kürzer kommt. Wie stellen wir das überhaupt dar, visuell, die Deliberation? Und schließlich am Schluss werde ich nochmal auftreten und werde nochmal zusammenfassen, was haben wir eigentlich über die Schlichtung zu S21 herausgefunden. Das ist jetzt der Überblick, damit Sie wissen, was Sie erwartet. Jetzt geht's in die Motivation. Den Hintergrund, den kennen Sie als normale Zeitungsleser. Öffentliche Großprojekte führen immer wieder zu Konflikten zwischen Staat und Zivilgesellschaft. Es müssen nicht notwendig Großprojekte sein. Es kann auch zum Beispiel um die Schließung eines lokalen Kinos gehen. Dann gibt es Bürgerprotest und dann muss die Verwaltung sehen, wie sie damit zurechtkommt. Bei den Großprojekten vom Typus Stuttgart 21 ist das Protestniveau und die Breite des Protests natürlich größer. Wir haben in Baden-Württemberg ist Stuttgart 21 einer der wirklich prominentesten Fälle. Sie wissen, diese Art von Auseinandersetzungen, also haben wir auf der lokalen Ebene, wenn es um kleinere Probleme geht, es kann auch um das Fällen von Bäumen am Rhein entlang gehen, ist auch ein Fall, den Sie vielleicht in Erinnerung haben, aber es gibt eben auch die großen Fälle, Auseinandersetzung um Startbahn West, die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht erinnern, Flughäfen, große Verkehrsprojekte sind problembehaftet. Diese Art von Konflikten haben wir also in der Gesellschaft dauernd. Wie kann man mit solchen Konflikten umgehen? Und das wissen Sie auch aus der Zeitungslektüre, vielleicht auch sogar aus eigener Beteiligung. Staaten bieten zunehmend an, Regierungen, Verwaltungen bieten zunehmend an, in den Dialog mit dem Bürger zu treten. Dialog mit dem Bürger, das heißt also, man macht runde Tische, man macht Policy-Dialoge. Man macht nicht in Deutschland, aber sehr stark in Dänemark sogenannte Konsensuskonferenzen. Also es gibt alle möglichen Formen, um Bürger stärker an der Demokratie partizipieren zu lassen, außer durch Wählen, oder außer durch parteipolitisches Engagement. Also fallbezogen an konkreten Konflikten orientiert Dialog mit dem Bürger. Und dahinter steckt, hinter diesen dialogischen Ansätzen, steckt die Idee der sogenannten deliberativen Demokratie. Also eine deliberative Demokratie ist dann eben anders als eine Demokratie, wo wir über Wahlen uns repräsentieren lassen, in Räten, in Parlamenten, über Parteien wird das vermittelt. Wir stimmen aber nur alle 4 Jahre mal was ab. Das ist die Wahldemokratie. Eine deliberative Demokratie ist im Gegensatz dazu eine, die eben auf den Dialog setzt, also die Idee hat, wir machen partizipative Entscheidungsverfahren, die stärker konsensorientiert sind. Mediationsverfahren wären ein Beispiel davon, andere Beispiele habe ich schon genannt. Also politisches Entscheiden durch Abwägen von Argumenten. Das ist die Wortbedeutung von Deliberation, das Abwägen. Es geht um das Abwägen von Argumenten in einem kommunikativen Prozess. Und unsere Frage war jetzt, wie funktioniert eigentlich eine solche deliberative Kommunikation und wie können wir das analysieren und dann feststellen, wenn wir verschiedene solcher dialogischen Verfahren uns anschauen, wie deliberativ ist das eigentlich gewesen? War das eine mehr, das andere weniger deliberativ? Wir können so mit diesen Methoden natürlich zum Beispiel auch Parlamentsdebatten analysieren. Oder Diskurse am Gericht, wenn Richter entscheiden. Da können wir verschiedene Kommunikationen, die auf Argumentation setzen, können wir versuchen zu analysieren. Wir haben uns jetzt hier für diese Beispiele der partizipativen Dialoge entschieden als zunächst mal Textgrundlage, die uns interessiert. Was wollten wir? Wir wollten ein Messinstrument entwickeln für die Deliberation, also wie deliberativ ist es, wie können wir das an der Sprache feststellen? Und wir wollten ein automatisches Messinstrument, weil wir davon ausgehen, es gibt sehr viele von diesen Verfahren, es gibt viel Textgrundlage, also zum Beispiel auch Parlaments früher Stenogramme, jetzt wird das heutzutage wird das mitgeschnitten. Also wir haben Parlamentsprotokolle, das sind große Mengen von Text. Ja. Wenn man die händisch analysieren möchte, kommt man nicht sehr weit. Ja. Computer sind schneller, das wissen wir. Also möchten wir gerne die Möglichkeit haben, sowas auch automatisch zu erfassen. Ja. Das war unser Ziel. Wie weit können wir kommen mit der Computeranalyse von solchen sprachlichen Auseinandersetzungen. Das wurde gefördert vom Bundesforschungsministerium in der sogenannten Förderlinie für E-Humanities, also elektronische Geisteswissenschaften. Da haben die eine eigene Förderlinie und die haben uns finanziell unterstützt, sodass wir dieses Projekt durchführen konnten. Sie haben schon gehört, es ist eine interdisziplinäre Kollaboration, ja, Politikwissenschaft, Linguistik und Informatik arbeiten zusammen. Was sind unsere Fragen? Zunächst mal, welche Faktoren bestimmen überhaupt deliberative Qualität von politischen Diskursen, von politischer Kommunikation? Das ist der Teil der Politikwissenschaft. Ja. Wie kann man das überhaupt spezifizieren? Was heißt denn das überhaupt, dass eine Kommunikation deliberativ ist, wann ist sie das, wann ist sie das nicht, was können wir überhaupt für Kriterien anlegen. Das ist der politikwissenschaftliche Teil, diese Kriterien sozusagen erstmal festzumachen. Dann kommt die Linguistik und die Linguistik hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie können wir diese Faktoren automatisch erkennen und analysieren. Also der automatische Zugang. Ja, dazu brauchen wir eben die Computerlinguistik. Und dann schließlich die letzte Frage, mit welchen visuellen Mitteln können wir Muster der deliberativen Kommunikation in großen Textmengen erkennen? Also da geht es darum, wie können wir die Datenanalyse nachher eingängig sichtbar machen. Damit komme ich jetzt zur deliberativen Demokratietheorie. Und beginne zunächst mal trocken akademisch mit einer Definition. Deliberative Demokratie setzt auf inklusiven und konsensorientierten Diskurs anstatt auf Mehrheitsentscheidung und Repräsentation. Also hier ist die Idee mehr Partizipation der Bürger und der Versuch, in so einem Dialogverfahren zu einem Konsens zu kommen. Was keineswegs immer klappen muss, aber der Versuch sollte da sein. Beispiele hatte ich schon erwähnt, Bürgerdialoge, Konsensuskonferenzen, die Planungszelle, eine ganz alte Idee von einem Herrn Dienl, die schon seit den 70er Jahren eigentlich herumgeistert. Das sind so die Idee für die lokale Planung und Entwicklung auf der lokalen Ebene, dann solche Bürgerplanungszellen zu bilden, die eben dann die jeweiligen Stadt- oder Gemeinderäte beraten, Mediationsverfahren. Es ist was anderes als direkte Demokratie. Direkte Demokratie heißt, nachher wird was abgestimmt, wir haben eine einfache Ja-Nein-Frage und jeder geht hin und kann abstimmen. Nein, das ist es hier nicht, das ist anspruchsvoller. Wer sich daran beteiligt, der muss viel Zeit mitbringen, muss sich engagieren, muss sehr stark sich informieren, damit er mitargumentieren kann. Aber es ist eine Form von Beteiligung. Das Ziel der deliberativen Demokratie ist letztlich zu versuchen, eine bessere Verwirklichung des Allgemeinwohls. Man möchte politische Entscheidungen, und das heißt die Verabschiedung allgemeingültiger, universell gültiger Regeln erreichen, und das in dem Fall über Diskurse, also über argumentative Prozesse. Dahinter steckt der Philosoph Jürgen Habermas, der hat dieses Konzept der deliberativen Demokratie eigentlich in Deutschland maßgeblich entwickelt. Das Konzept ist aufgegriffen worden, dann sehr stark von verschiedenen amerikanischen Theoretikern und es wird auch immer noch theoretisch weiterentwickelt, ist aber auch gegenüber Habermas sehr stark modifiziert worden. Habermas Formel ist eigentlich die gewesen, die hier auf der Folie steht, der zwanglose Zwang des besseren Arguments. Also seine Idee ist, die politische Entscheidung sollte eben nicht aus einfach der Mehrheitsabstimmung entstehen, sondern über die besseren Argumente. Und die Idee ist eben auch, wenn wir einen solchen vernünftig institutionalisierten Diskurs haben, dann wird das bessere Argument sich durchsetzen. Das ist eine sehr idealistische Idee gewesen, von der Habermas dann später auch ein bisschen abgerückt ist. Aber das ist die Grundidee, also das bessere Argument soll sich durchsetzen. Wir sind natürlich dann mit der Frage beschäftigt, was kann das bessere Argument sein? So weit sind wir gar nicht gegangen in unserer Analyse. Für uns war es erstmal wichtig, überhaupt in den Texten Argumente festzumachen. Was ist überhaupt ein Argument? Es gibt verschiedene, also jenseits von Habermas, verschiedene Theoretiker und wie das so ist in der Wissenschaft, gibt es dann verschiedene Konzepte und es werden verschiedene normative Voraussetzungen formuliert. Was ist eigentlich eine gute Deliberation? Wann ist eine Deliberation wirklich so, wie wir sie uns normativ wünschen? Und da gibt es also ganze Listen von Anforderungen an, wie sieht so ein deliberatives Setting aus. Es gibt einen gemeinsamen Kern und das sind diese drei Punkte hier. Zunächst mal institutionell. Es stellen sich Fragen, wer macht denn mit bei so einer Konsensuskonferenz? Wie werden die Teilnehmer ausgewählt? Wer ist eigentlich dabei? Oder bei einem Mediationsverfahren oder bei einem Bürgerdialog. Der zweite, und wie ist die Institution, also wie kommt man nachher zu einer Entscheidung? Ja? Sind alle gleich? Ja? Solche Fragen. Dann individuelles Verhalten. Habermas verlangt im Grunde, dass der Einzelne, der sich an so etwas beteiligt, wahrhaftig ist und authentisch ist. Ja? Also dass er nicht strategisch agiert und nur versucht, seine eigenen Interessen durchzusetzen. Das ist ein hehres Ziel bei Habermas, ist aber als normatives Ziel zumindest weitgehend unwidersprochen geblieben. Ja, naja, nicht so sehr von den Rational-Choice-Theoretikern, aber steht im Raum. Für uns nicht messbar. Wir wissen nicht, ob einer wahrhaftig ist oder strategisch, wenn wir ihn im Dialog beobachten. Und dann die dritte Gruppe von Normen bezieht sich auf die Kommunikation selbst. Also wie sollte die Kommunikation stattfinden, damit sie deliberativ ist? Und dieser Bereich ist das, was uns interessiert und wozu wir eigentlich dann unsere Analysen gemacht haben. Was sind also Kriterien für eine beobachtbare, deliberative Kommunikation? Das ist das, was wir zunächst mal für das Projekt festlegen mussten. Und da haben wir eigentlich letztlich vier große Normen, die wir dann langsam umgesetzt haben in Messinstrumente. Zunächst mal die erste wichtige Norm ist, alle Beteiligten können gleichermaßen an der Debatte teilhaben. Die ist anspruchsvoller, als man denkt. Wenn Sie schon mal in irgendeinem Diskussionszirkel dabei waren, dann wissen Sie, manche sind still, manche dominieren das Geschehen. Das sind die Fragen, die dann dahinter stehen, also gleiche Teilhabe. Der zweite Punkt ist, wie verhält man sich in so einem Diskurs? Und hier ist die Anforderung, alle Beteiligten verhalten sich gegenüber allen anderen, deren Positionen, deren Forderungen, deren Vorschlägen respektvoll. Also wir gehen respektvoll miteinander um. Eine normative Forderung. Dann, und hier ist der Kern Nummer drei, das ist der Kern dessen, was Habermas gefordert hat, alle Beteiligten rechtfertigen ihre Positionen und Vorschläge argumentativ. Es geht also nicht einfach nur zu sagen, ich will, ja, sondern es muss gesagt werden, ich will, weil. Ja. Und man muss gewissermaßen zurückreferieren und immer begründen, warum möchte ich, ja, wenn es um eine Forderung geht. Warum sollten wir eine politische Frage so lösen? und nicht anders. Also es geht immer darum, jede Position, jeden Vorschlag, jede Forderung zu begründen, argumentativ zu begründen. Das ist der Kern des Konzepts. Dann kommt aber noch etwas dazu, Nummer 4. Man muss auch bereit sein, von seinem eigenen Standpunkt dann abzuweichen, also dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments sich zu unterwerfen. Also sich überzeugen zu lassen von einem guten Argument. Diese Bereitschaft muss vorausgesetzt werden, damit wir von einer Deliberation sprechen können oder von einer zumindest guten, einem guten deliberativen Prozess sprechen können. Das ist ziemlich schwierig und das ist auch etwas, wo wir mit der Messung nicht ganz so weit gekommen sind. Aber wir haben schon einiges gefunden, um das feststellen lassen, die Beteiligten sich überzeugen. Wir haben das jetzt umgesetzt, also diese 4 Forderungen in 4 Dimensionen, die wir dann messen wollen. Das eine ist Partizipation und Inklusion, also wie gleich ist die Beteiligung der Teilnehmer am Prozess. Wir nehmen noch mit hinein eigentlich auch die Frage, kommen alle Themen, die angesprochen werden sollten bei dem Konflikt, um den es geht, kommen auch alle Themen auf den Tisch? Also ist es auch thematisch inklusiv? Das ist der erste. Der zweite ist, wir schauen uns um, wie ist die Gesprächsatmosphäre? Bezeigen sich die Beteiligten gegenseitigen Respekt oder tun sie das nicht? Dann versuchen wir festzustellen, wird argumentiert und wird insbesondere kausal argumentiert, wird gerechtfertigt, werden Begründungen gegeben. Und Nummer 4 ist, können wir feststellen, kommen die Leute sich im Laufe des Prozesses entgegen, überzeugen sie sich gegenseitig oder nicht? Und das versuchen wir jetzt alles sozusagen auf die Sprache runterzubrechen. Fragen, die wir dann an die Texte stellen. Partizipation. Wie viel und wie oft tragen die Teilnehmenden zum Diskurs bei? Das lässt sich relativ einfach messen. Dann haben wir die Frage, wie elaboriert sind Ihre Beiträge? Haben Sie eigentlich gleiche Chancen? Können Sie sozusagen auf dem gleichen sprachlichen Niveau miteinander sprechen? Kann man sozusagen das Elaborationsniveau der Sprache, ja, das kann man das feststellen. Ja. Beispiele, die Sie hier sehen, ist, kann jemand einen langen Beitrag leisten mit einer komplizierten Satzkonstruktion oder stolpert sich jemand so durch seine Redebeiträge? Dann werden alle für den Konflikt wichtigen Gegenstände angesprochen. Auch wichtiger Bereich in dieser Partizipationsdiskussion. Jetzt haben wir hier, ich wandere mal hier nach vorne, jetzt haben wir hier, wie setzen wir das in Messbares um? Ja, man sieht den nicht. Da läuft nichts mit dem Pointer, dann machen wir das so, dass ich sie einfach durchführe. Also wir haben diese Teildimensionen, die ich gerade eingeführt habe, Gleichheit der Sprecherbeteiligung. Da haben wir einfach so Maße entwickelt, die ich Ihnen jetzt nicht versuche zu erklären, weil es wird einfach zu technisch dann. Expected probability to speak. Das ist ein ziemlich kompliziertes statistisches Maß, das wir hier entworfen haben. Also es geht, glauben Sie das da? Jawohl, der geht. Ja. Gut, also das ist das Maß, das wir entwickelt haben, um die Gleichheit der Sprecherbeteiligung zu messen. Gleichheit der Sprecherkompetenzen. Ja. Da haben wir auf Satzkomplexität geschaut, ob jemand sehr viele Füllworte verwendet, haben aber auch noch andere Maße gefunden. Umfassende Themenabdeckung, auch wieder ein relativ komplexes Messinstrument, das wir entwickelt haben, indem wir mit informatischen Methoden dann festgestellt haben, welche Themen werden angesprochen und sprechen die miteinander über die Themen. Also kommen alle Themen eigentlich vor. Dann, also das ist diese Beteiligungsdimension. Dann gehen wir jetzt schon mal, ob ich hier weiterkomme. Nee. Gesprächsatmosphäre und Respekt. Verhalten die Beteiligten sich höflich? Fallen sie sich gegenseitig ins Wort? Kommt es zu emotionalen Ausbrüchen? Beziehen sich die Sprecher aufeinander? Ja? Gehen sie aufeinander ein? Ja? Nehmen sie das auf, was der Vorsprecher gesagt hat? Das ist Höflichkeit und Respekt. Ja? Beziehen sie sich auch auf sich selbst wieder zurück? Das können wir auch feststellen. Also nehmen sie das auf, gehen sie aufeinander ein. Das ist eine wichtige Dimension auch in diesem Bereich des Respekts und der Atmosphäre. Wieder verschiedene Messungen, die wir dann entwickelt haben. Höflichkeit, Politeness Items, das sind einfach so Dinge, dass man eben freundlich ist und Bitte sagt. Das zählen wir einfach durch. Oder solche Wörter, die eine starke Ungeduld ausdrücken. Das sind Beispiele. Unterbrechen die sich. Wir zählen einfach, wenn jemand dem anderen ins Wort fällt. Das zählen wir dann einfach durch. Sentiments, das sind Wörter, die irgendwie positiv oder negative Aufladungen haben. Man kann was positiver oder negativer ausdrücken und dafür gibt es sozusagen ein Lexikon, wo wir mit Plus und Minus sagen können, also das hat jetzt eher eine negativere Aufladung oder eine positivere Aufladung. Dann zählen wir Emotionen, also wie werden positive oder negative Emotionen ausgedrückt. Das hier sind schon sehr spezielle linguistische Geschichten, also da müsste eigentlich Frau Batt jetzt dann drüber reden, wie macht man es, wenn man so Face-Saving betreibt, also Gesichtswahrung betreibt, wie drückt man das eigentlich sprachlich aus, wie können wir das sprachlich festmachen. Das sind also eine ganze Menge Geschichten und hier nochmal die Responsivität, gehen die aufeinander ein. Kompliziertes Messverfahren, wo man wirklich schaut, welche Worte werden benutzt von dem einen Sprecher und wie viel Prozent davon benutzt der andere dann wieder, ja, greift er zurück. Wir müssen das ja alles oder wollen das alles automatisch feststellen. Nächste Ecke, Argumentation und Rechtfertigung, Kernbereich, wie argumentieren Sie, wie oft argumentieren Sie? Das können wir dann für einzelne Teilnehmende anschauen, aber auch für den ganzen Prozess. Wird begründet oder werden zumindest Informationen weitergegeben? Referieren Sie auf gemeinsames Wissen oder behaupten Sie einfach, oh, das ist doch so, das wissen wir doch schon. Stellen Sie nur so eine Behauptung auf oder das sind Fragen, die wir dann stellen, wenn es um die Rechtfertigung geht. Letzte Gruppe hier ist, werden Geh- oder Verbote aufgestellt, werden Wünsche oder Forderungen geäußert. Da bewegen wir uns schon drauf zu, wie diskutieren die eigentlich miteinander und wie kommen die aufeinander zu. Auch da wieder unsere Beispiele für die Messung. Zunächst mal Begründungen. Ja, wie stellen wir das fest? Da haben wir relativ einfache sprachliche Indikatoren. In der Praxis ist dann viel schwieriger. Das wird Frau Batt dann gleich noch aufzeigen. Wir zählen zunächst einmal kausale Konjunktionen. Also wir zählen die Weils und die Das. Ja, etwas, was wir wirklich sprachlich festmachen können, hier mit dem Weil, da bringt jemand eine Begründung. Beispiele kriegen Sie gleich vorgeführt noch. Common Ground ist dieses sich beziehen auf ein gemeinsames Wissen. Folgerungen können wir genauso wieder an solchen sprachlichen Indikatoren festmachen und dann einfach zählen. Wir können feststellen, an der Art der Sätze, ja, und an bestimmten Worten, die verwendet werden, wird einfach Information gegeben, wird sie eventuell auch verweigert, ja, wird sie erfragt. Ja. Alles das lässt sich sprachlich festmachen. Ja. Der letzte Punkt hier unten, die Informationssicherheit, ist auch wieder ziemlich knifflig linguistisch. Ja. Der letzte Punkt hier unten, das hatte ich gerade schon, werden Forderungen aufgestellt. Ja, wird gesagt, wir müssen aber oder ihr sollt doch. Ja. Solche Sätze, die gehören in einen Konflikt rein und die wollen wir natürlich auch extra erfassen und messen können. Letzte Gruppe, Entgegenkommen und Überzeugung. Da versuchen wir sprachlich festzustellen, wie groß ist eigentlich die Uneinigkeit, ja, oder wie stark ist die Übereinstimmung zwischen den Teilnehmenden, ja, wie viel Konflikt steckt eigentlich drin. Ja. Und auch über den Prozess hinweg gibt es so etwas wie sprachliche Einigungsbestrebungen. Wenn jemand dann sagt, aha, an dieser Stelle möchte ich Ihnen jetzt zustimmen, ja, dann ist es eine Einigungsbestrebung. Oder aber, wenn jemand sagt, halten wir mal fest, wir sind uns doch einig, das. Ja, da stellen wir eben fest, Einigungsbestrebung, ja, Zustimmung, ja, und am Ende eben Konsense auch. Also werden Konsense festgestellt, dann auch sprachlich festgemacht. Ja. Das sind, haben wir hier also wieder die verschiedenen Maße, mit denen wir das dann messen und feststellen. Übereinstimmung, das finden wir über Verben im Wesentlichen eigentlich. Werden bestimmte Verben aus dieser Familie der Zustimmung oder des Übereinstimmens, werden die geäußert oder werden sie nicht geäußert? Ja? Sind auch nochmal wieder kompliziertere Geschichten, sind nicht nur Verben. Beispiele bringt jetzt, wie gesagt, dann gleich die Frau Batt, wie das in der Praxis dann aussieht. Übereinstimmung, Nicht-Übereinstimmung, und dann eben auch argumentativ, das haben wir schon gehabt, aber auch wird verhandelt. Ja. Wünsche und Forderungen sind eben eher Signale für, jetzt verhandeln wir was. Da argumentieren wir nicht mehr notwendig oder wir argumentieren vielleicht dabei auch gleichzeitig. Ja, wir begründen auch unsere Forderungen, aber es wird eben auch verhandelt. Ja. Und dieses Verhandeln, das können wir durch spezifische Sprechakte auch festmachen. So, und das haben wir jetzt erstmal alles sozusagen entwickelt, ja, als Ideen linguistisch umgesetzt und dann eben angewendet auf Stuttgart 21 und haben benutzt die Schlichtung, die damals Heiner Geißler geleitet hat. Ja. Da gibt es einfach ein Transkript dieser Texte und damit konnte man arbeiten. Sie haben das vielleicht verfolgt damals, man konnte das ja auch im Fernsehen verfolgen. Es waren insgesamt 9 Sitzungstage mit ungefähr 65 Stunden Diskussion, 70 Sprecher und Sprecherinnen mit nahezu 10.000 Redebeiträgen. Und hier haben wir auch noch die Zahl der Wörter aufgeschrieben, die wir da als, die unserer Analyse zugrunde liegen. Wir haben die inoffizielle Version genommen, weil die offizielle Version bereinigt ist und damit wichtige sprachliche Merkmale fehlen, damit Frau Batt das ganz ordentlich analysieren kann, was ist da jetzt eigentlich wirklich gemeint. Und dazu braucht man eben auch die Ahems. Okay, dann übergebe ich jetzt an Frau Batt, die Beispiele bringt.
Jetzt muss ich mal gucken, geht das? Hört man mich?
Geht.
Ja. Okay, also Frau Holzinger kommt auch nochmal wieder. Sie müssen noch nicht Tschüss sagen. Sie macht dann am Ende noch ein bisschen weiter, wenn ich schnell genug bin. Und Sie haben jetzt in den Tabellen gesehen, dass wir da relativ viel gemessen haben, viel geguckt haben. Frau Holzinger hat immer gesagt, die Frau Bett bringt dann die Beispiele. Aber wenn ich dafür alle Beispiele bringe, dann sind wir hier noch bis Mitternacht da. Ich habe jetzt also ein paar Beispiele. Ich kann gerne dann hinterher noch mehr aufbringen. Also die Aufgabe der Linguistik war, und ist eigentlich immer noch, weil wir machen auch noch weiter in Folgeprojekten. Wir haben gerade ein neues Projekt bekommen von der DFG. Da gucken wir, wie Argumente funktionieren, nochmal genauer. Also wir machen weiter. Die Aufgabe für die Linguistik war ein bisschen schwierig in diesem Projekt, weil man vieles über das Englische weiß. Das Englische ist eine sehr gut erforschte Sprache. Man weiß relativ viel weniger zum Deutschen, also besonders in diesem Bereich. Also man weiß viel über die Struktur des Satzes und so weiter, da haben sich die Leute viele Gedanken gemacht, aber man weiß wenig über, wie der Diskurs im Deutschen tatsächlich passiert und wie wir das vor allem in der politischen Arena austragen. Und die Ergebnisse fürs Englische sind nur bedingt aufs Deutsche übertragbar, das heißt, wir mussten tatsächlich ganz viel Grundlagenforschung machen und überlegen, was können wir da überhaupt rauskriegen aus diesen Dialogen. Und dann halt, wenn wir wissen, was es ist, können wir es auch automatisch identifizieren. Und wir haben da zwei Methoden genommen. Das ist in der Computerlinguistik auch, also Sie lesen es jetzt vielleicht in der Zeitung immer, künstliche Intelligenz, die Roboter machen alles. Das ist dieses Machine Learning, das maschinelle Lernen. Das hatten wir auch mit drin. Das hat hauptsächlich der Informatikteil dann auch übernommen. Und wir haben regelbasierte Programme gemacht, wo wir gesagt haben, wenn du diese zwei Sachen findest, dann schließe das draus. Und das ist, da wissen wir ganz genau, was wir haben. Die stochastische oder statistische Auswertung ist eher so ein Aufzeigen von Trends. Und das, da zeige ich jetzt ein paar Beispiele. Ja, okay. Also, es geht, was wir gemacht haben, ist ganz erstmal ein paar Basissachen und dann die Beispiele. Wir haben die Daten annotiert. Also erstmal haben wir einfach nur einen Text, ist ein Transkript, das haben wir dann annotiert. Und diese Annotation, das liefert dann einen Teil der Grundlage für die Visualisierung. Weil wenn man mit linguistischen Daten arbeitet, hat man irgendwann mal ganz viel Text, ganz viele Zahlen und man sieht eigentlich nichts. Man muss sich da durchfriemeln. Daher die visuelle Analyse. Und es ist alles nutzbar übers Projekt hinaus. Wir haben diese Sachen ganz annotiert und wir stellen das Kollegen zur Verfügung über XML-Dateien. Also man kann da auch weitermachen, auch über uns hinaus. Was haben wir annotiert? Ganz einfache Sachen. Erste Person, zweite Person, dritte Person. Warum ist das wichtig? Man möchte gerne wissen, reden wir über ein Wir oder reden wir über ein Sie da drüben oder der da hinten? Oder ist es ein Wir und wir wollen und so weiter? Also sowas gucken wir uns alles an. Konjunktiv, geht es darum, dass ich tatsächlich etwas behaupte oder geht es darum, dass ich sage, naja, könnte sein. So etwas möchten wir auch wissen. Etwas, das nennt sich Lemmatisierung. Wenn man, das Deutsche hat ja relativ viel Morphologie. Also wenn man so etwas hat wie einigen, einigt, geeinigt, das wollen wir nur einmal nachgucken wollen. Das heißt, wir wissen dann, da ist der Stamm einigen und das tragen wir dann auch irgendwo ein. Dann weiterhin, also wir tragen einfach alle möglichen Informationen zusammen, die wir über die Linguistik wissen. Sprechaktverben, da wird es dann interessanter. So Sachen wie beipflichten oder verneinen, da geht es um Zustimmung oder Ablehnung. Sie sagen etwas, ich pflichte Ihnen bei. Sie sagen etwas, ich verneine das. Ja, Ablehnung. Verben von der Verhandlung und Argumentation, ich komme Ihnen entgegen. Informationsaustausch, ich erkundige mich. Und was wir auch hatten, nicht mitteilen, also es gab diverse Sachen in der Schlichtung, wo Information verweigert wurde. Da wurde immer nachgefragt und da wurde es nicht die Information hergegeben. Solche Sachen haben wir gemessen. Hier sind Beispiele für die Sprechaktverben. Ich will Sie allerdings darüber informieren, das ist der Sprechakt. Ja, ich informiere Sie jetzt, das ist jetzt ein Fakt, den ich in den Raum tue, dass eine Blockade von Straßen stattgefunden hat. Also das ist die Information, die stelle ich jetzt in den Raum und über diese Information können wir jetzt weiter diskutieren. Das wird jetzt aber als ein Fakt angesehen. Okay, man kann solche Fakten in den Raum stellen. Was wir aber machen, als ich zuerst mit Frau Holzinger diskutiert habe über die Projektidee und sie hat mir von Habermas erzählt und so, habe ich gedacht, mein Gott, was denken die denn, was wir machen, wenn wir miteinander reden? Weil wir machen natürlich ganz viel an Tricks mit der Rhetorik, wenn wir miteinander reden. Es ist nicht so, dass ich Ihnen etwas sage, Sie sagen mir einen anderen Fakt und dann können wir überlegen, wie wir damit umgehen, sondern wir schätzen ja die Sachverhalte schon ein und wir kommunizieren, wie wir diese Sachverhalte einschätzen. Das machen wir ja schon die ganze Zeit. Und da spielen wir tatsächlich miteinander und auch mit der Sprache und gucken, dass wir zum Teil auch dann Informationen untergeschoben kriegen, die dann sehr schwer sind zu verneinen. Und eine andere interessante Sache, die wir inzwischen wissen, so etwas wie, also die Einschätzung des Sachverhalts. Etwas ist wahrscheinlich oder etwas ist sicher oder etwas ist möglich. Das sind so Sachen, dass wenn wir sagen, es ist möglich, dass, also da gibt es ein anderes Beispiel, was jetzt nicht unsere Textgrundlage war, aber das war dieses Irak-Dossier. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, als Großbritannien in den Krieg ziehen wollte, in den Irak. Da gab es 5 Versionen zum Text, warum man das jetzt dringend machen muss. Und in jeder Version konnte man sehen, dass sie so Sachen wie wahrscheinlich und möglich immer weiter ersetzt haben. Also erst haben sie gesagt, es ist möglich, dass im Irak, wie heißen Weapons of Mass Destruction? Die da Massenvernichtungswaffen, dass es die gibt. Das wurde dann ersetzt mit wahrscheinlich. Ja, also es ist immer noch nicht klar, dass er die haben muss. Es ist ja nur möglich oder wahrscheinlich. Ja, aber umso, was immer man auch für ein Wort nimmt, meine Einstellung zum Sachverhalt, ich denke, es ist wahrscheinlich, also 90% sicher, umso aussagekräftiger wird das, obwohl ich noch nichts Falsches gesagt habe, wenn er keine hat. Und die andere Sache ist auch, wenn wir einfach nur so einen Teil davor haben, die Tatsache, dass ich sage, dass er sie hat, schwingt bei Ihnen schon in den Köpfen überall mit. Ja, obwohl ich eigentlich gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, dass das so ist. Aber es ist in Ihren Köpfen schon verhakt und damit kann ich dann weiterarbeiten, wenn ich mit Ihnen weiter argumentieren will. Okay, also da gucken wir dann drauf, wie schätzen die Leute das ein und was für Tricks machen sie da. Dann die Einschätze der Zwänge und Möglichkeiten, das muss man so machen, weil sonst können wir irgendwie nicht weiterkommen. Das ist auch so ein argumentatorischer Trick, den wir dann auch messen wollen. Dann implizite Behauptungen und indirekte Kommunikation, auch sehr interessant für uns. Was das Deutsche hat, was andere Sprachen nicht haben, sind sogenannte Diskurspartikel, im Englischen völlig unbekannt. Sachen wie ja, doch, halt, schon. Und die machen ganz subtile Sachen mit unseren Aussagen und die benutzen wir auch die ganze Zeit. Da habe ich noch Beispiele dazu. Dann so Sachen wie Konditional und Modalverb, das hatten wir schon. Also wenn so und so Situation, dann muss ja so und so draus folgen. Das machen wir natürlich auch. So, hier zum Beispiel indirekte, also eine Wenn-Dann-Behauptung, wenn Sie das so sehen, dann müssen wir weiter diskutieren. Also da gibt es eine Bedingung und eine Konsequenz. Und es ist eigentlich nur, wenn man es sich ansieht, Bedingung, Konsequenz, aber eigentlich wird ein Handlungszwang festgestellt. Ja, also wir stellen fest, wir müssen in eine Richtung marschieren. In diesem Fall, ja, müssen wir halt nur weiter diskutieren, ist nicht weiter schlimm. Wir haben das aber auch anders gesehen, dass man sagt, naja, wenn das so ist, muss ja nicht sein, aber daraus wird gefolgert, dass wir jetzt ganz dringend in eine bestimmte Richtung gehen müssen. Und das ist so ein argumentatives, nicht Trick, aber was man so machen kann, um die Leute wohin zu bringen. Dann, das wurde ja schon gesagt, positive, negative Emotionsausdrücke, Höflichkeit, verehrte Damen und Herren, bitte, danke, waren sie alle sehr höflich in Stuttgart 21, extrem höflich, will man ja auch hoffen. Satzkomplexität haben wir gemessen und dann begründen Sie, machen Sie so, bringen Sie tatsächlich Argumente mit weil oder da oder deswegen, daher, halten Sie entgegen, gibt es so Sätze mit wiederum oder jedoch, vermitteln, ja, obwohl, wenn das so und so ist, dann können wir es ja doch und so machen und dann diese Bedingungen. Also diese Diskurskonnektoren und so weiter, die gibt es in allen Sprachen und die Höflichkeit auch. Muss man halt bloß das Deutsche dafür einsetzen. Hier haben wir ein Beispiel für Argumentation und Rechtfertigung, dass wir auch zwischen den Hauptstädten schnellere Verkehre haben. Das ist die Schlussfolgerung, weil halt in dem Bereich auch die meisten Autos unterwegs ist. Das ist die Begründung. Also dieses weil bringt die Begründung und die Schlussfolgerung ist davor. Was jetzt auch interessant ist, ist dieses halt da oben. Ja, gucken, ob das hier geht. Nee. Ja. Das Halt macht im Deutschen, das sagt, die Welt ist so. Ich kann es nicht ändern. Und es ist sehr gut zum Argumentieren, weil wenn die Welt so ist, dann müssen wir das so machen. Ja. Und ja, es ist eine gute Begründung, die Welt ist so. Und es ist sehr schwer, gegen so etwas dagegen zu argumentieren. Jetzt haben wir hier auch noch ein Beispiel zum Beispiel. Diese Fahrzeiten sind irrelevant, die Schlussfolgerung, da sie ja so nicht gefahren werden. Das da leitet diese Begründung ein. Das ist eins von den Sachen, die wir dann suchen. Das ja ist auch sehr interessant im Deutschen. Also zum einen mal heißt es ja nur ja, ja, nein. Aber als Diskurspartikel heißt es, das wissen sie ja schon. Ja? Diese Fahrzeiten werden so nicht gefahren. Das wissen Sie schon. Das brauche ich gar nicht mehr verhandeln mit Ihnen. Also von daher ist das ein gutes Argument. Und das wird in der Linguistik dann Common Ground genannt. Also wenn wir etwas diskutieren, dann bauen wir ein Common Ground auf und diskutieren über diese Sachverhalte. Und wenn ich Ihnen etwas da in den Common Ground reinschiebe mit so einem kleinen Ja, dann ist es für Sie sehr schwer zu sagen, nee, Moment. Das glaube ich jetzt aber nicht. da müssen sie letztlich aussteigen aus dieser Diskussion und sagen, nee, Moment, jetzt müssen wir das nochmal neu verhandeln, wie das da ist. Und das ist sehr mühsam. Also das machen die auch sehr viel. Also dann messen wir lauter solche Sachen. Das ist dieser Satz, diese Fahrzeiten sind irrelevant, da sie ja nicht so gefahren werden. Das habe ich jetzt nur mitgebracht, damit sie sehen, wie es aussieht. Ja. Das ist das, was sie haben können von uns. Da ist alles Mögliche drin, da ist das Ja da unten als Partikel und so weiter. So. Und damit rechnen wir dann. Ja, also damit, das ziehen wir dann raus und sagen, jetzt haben wir ein Partikel gefunden, das ist ein Begründungssatz und daraus folgert so und sowas. Okay. Hier ist die Pipeline-Architektur, das ist das eher ein bisschen technische. Also wir bearbeiten die Transkripte, wir erstellen, das nennt sich eine, nicht unbedingt Diskostruktur, wir nennen das, aber wir bauen das, also wir unterteilen das dann in Sätze und Teilsätze, damit wir wissen, womit wir argumentieren, also wo sind die Whiles, wo sind die Das. Und dann annotieren wir. Und da haben Sie ja gemerkt, im Deutschen ist mehrfach ambig, also es kann diese Begründung sein oder es ist da drüben. Also muss man aufpassen mit diesem Da, dann kriegen wir raus automatisch, welches Da es ist, welches Ja es ist und annotieren das alles und dann interpretieren wir das. So, das habe ich jetzt alles einmal gesagt. Genau, das war das XML-Schema, was Sie gesehen haben. Genau. Und dann kommt die Interpretation und da machen wir eine Analyse über Diskurseinheiten hinweg. Diskurseinheiten sind die Teilsätze, also wir gucken, dass wir die Teilsätze in Beziehung miteinander setzen und sagen, das war eine Begründung für das, das war die Schlussfolgerung von dem und so weiter. Und dann haben wir, wie gesagt, diese ganzen Daten und Zahlen und Nummern und dann kommt die visuelle Analyse, damit wir da tatsächlich das uns besser ansehen können. Was dazu auch noch kommt, ist weitere Erkenntnisse aus Text Mining oder diese statistischen Machine Learning Verfahren. Das bringen wir alles zusammen und es gibt dann, das können wir jetzt auch nicht alles genau ansehen, aber es gibt inzwischen eine Internetplattform zu VisArgue und da kann man, im Augenblick ist es noch Beta-Version, aber man kann sich einloggen als User und mit seinen eigenen Texten daherkommen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man auf diese Texte gucken kann. Und wir erzählen Ihnen jetzt etwas über ich mache nur ganz kurz die Lexical Episode Plots, das wurde zwischendrin mal erarbeitet. Also das ist hier so ein Text, jede Zeile, da ist so ein kleiner Text von jemand macht eine Aussage. Da kann man reinzoomen, wenn man will, oder auch wieder zurückzoomen. Und was man sehen kann, ist, welche thematischen Schwerpunkte tatsächlich besprochen wurden. Ja, also hier rechts sehen Sie jetzt wieder, wo ist dieses andere Teil? Laser. Diese kleinen Dinger da rechts, das sind die Aussagen. Also es ist hier ein vermutliches ganze Transkript. Und dann kann man sehen, was die Hauptthemen waren, um die sich die Leute da unterhalten haben. Ja, und das misst man, indem man sagt, okay, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas wie Minuten oder Flughafen im gesamten Text vorkommt? Und da, wo es mehr vorkommt, als was man erwarten würde, da kann man es dann rausziehen und markieren. Das heißt, man kann auf einen Blick sehen, aha, hier ging es dann um die Neubaustrecke, die Bohrungen, Wasserschichten und so weiter, hier ging es um die Züge, um den Flughafen und dann kann man da wieder reinzoomen mit dem Tool und sich das ganz genau angucken, wenn man das möchte. Das ist ganz praktisch, damit man mal weiß, beschäftigen sich die Leute tatsächlich mit den gleichen Konzepten, worum ging es, wann ging es worum und so weiter. So, und da kann man immer weitermachen, immer weiter, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. genau, aber da wollte ich jetzt nicht so viel, weil wir müssen auch weitermachen mit den anderen Visualisierungen. Aber Sie sehen, man kann sich dann in so einen Textausschnitt auswählen und man kann dann auch Teile, das wird dann farblich markiert, welche thematischen Schwerpunkte da wo sind. Und man kann aber auch diese Texte dann nehmen und zum Beispiel hier ist eine Visualisierung einfach von wo wird begründet. Ja, wer begründet da tatsächlich? Das kann man dann auch auf einen Blick sehen. Das sind dann, wo werden, das nennt sich in der Linguistik Conventional Implicature, wo werden Implikationen aufgestellt, also dieses indirekte Argumentieren. Wer macht das? Wer begründet tatsächlich ganz offen? Und wer macht das so ein bisschen indirekt oder wo? Das kann man sich dann alles so ein bisschen auf den Blick ansehen. Das ist da, wie stehe ich meinem Sachverhalt gegenüber? Wie sicher bin ich meiner Sache? Und wo ist es emotional behaftet? Kann man sich dann alles auch nebeneinander ansehen und so weiter. So, und man kann auch Sprechernetzwerke aufbauen. Das kommt jetzt alles aus der Informatik, da ist jetzt keine Linguistik drin. Also man sieht, Heiner Geißler ist in der Mitte. Ja. Der hat mit allen geredet. Das würde man ja auch erwarten als Schlichter. Und dann sieht man aber auch, welche Leute dann hauptsächlich mit ihm und wer die meisten Beiträge gehabt hat. Tanja Gönner, Boris Palmer, Volker Käfer und noch jemand waren irgendwie die Hauptleute, die Beiträge gehabt haben. Und dann kann man irgendwie sehen, wer noch mit wem. Das ist auch eine ganz nette Ansicht. Also da kann man diverse Sachen machen. Und willst du jetzt weitermachen oder soll ich? Dann...
Wir kommen nämlich jetzt in der Visualisierung wieder zurück zu unseren vier, den bräuchte ich, danke.
Dimensionen.
Ja, genau, zu unseren vier Dimensionen, die wir jetzt in solchen Quadranten veranschaulichen. Und das ist im Moment eine Zwischenstufe hin zu einer Visualisierung, mit der wir momentan arbeiten, an der wir und vor allen Dingen halt auch Daniel Keim dann aber noch weiterarbeiten möchte. Ja. Hier haben wir jetzt eben einfach einer dieser, jeweils diese Quadranten geben unsere vier Dimensionen wieder und diese einzelnen Kästchen, die Sie da drin sehen, die geben dann unsere Maße wieder, die Einzelmaße, die wir haben. Das sind 19 Teilaspekte, die wir analysiert haben, die wir vorhin ja schon so aufgezählt haben. Und insgesamt hatten wir zu dem Zeitpunkt, als wir das jetzt hier gemacht haben, hatten wir 53 Einzelmaße, die wir in den Texten festgestellt haben. Und das stellen wir jetzt dann in diesen Glyphen dar. Sie sehen also, jetzt zum Beispiel hier unten, wo der Pfeil drauf deutet, das mit dem Pluszeichen, durchschnittliche Satzkomplexität. Wie komplex sind die Sätze, die gebildet werden, und das wird in diesem Kästchen da unten angezeigt. Emotion. Das kam jetzt da oben rein mit dem Pfeilchen, dieses rote mit dem Minuszeichen, das heißt negative Emotionen. Hier werden negative Emotionen dargestellt. Du kannst mir mit drauf deuten, wunderbar. Und solche Glyphen können wir praktisch für jeden einzelnen Sprecher und für jede einzelne Äußerung erstellen. Also hier sehen Sie in der obersten Reihe Heiner Geißler und seine Äußerungen oder einen Teil seiner Äußerungen. Und zu jeder Äußerung wird dann eben dargestellt, okay, haben wir da Emotionalität drin, haben wir Argumente drin, haben wir Entgegenkommen drin und so weiter. Und das kann man aber dann wieder aggregieren. Es ist dann nicht so interessant, jede einzelne Äußerung zu überprüfen, aber man braucht es natürlich als Analyseschritt. Wir aggregieren es im nächsten Schritt, und wir haben es jetzt mal so aggregiert, auch über Sprecher hinweg, dass wir sagen, okay, es gab die Stuttgart 21 Gegner, das ist die Gruppe Contra. Dann gab es die eingeladenen Experten, die vorgetragen haben. Dann gab es die Stuttgart 21 Befürworter, das ist die Pro-Gruppe, und dann gab es neutral, und das ist eigentlich Heiner Geißler, der in der Neutral-Gruppe drinsteckt. Und dann schauen wir uns jetzt das auf dieser aggregierten Ebene an, ja, und schauen uns zum Beispiel an, wie verwenden die vier Sprechergruppen jetzt kausale Argumentation. Und da sehen Sie jetzt rechts unten in dem Kästchen, magst du drauf deuten, die 1 und die 2, diese Kästchen zeigen uns, das sind die Folgerungen und das sind die Begründungen. Und wenn Sie jetzt links rüber schauen, dann sehen Sie also besonders viele Folgerungen und Begründungen bei der Pro-Gruppe, die sind grün gekennzeichnet, und bei der Contra-Gruppe. Das können wir dann auf diese Weise in diesen Glyphen so darstellen. Würde jetzt hier noch weitergehen, das ist jetzt, glaube ich, nicht notwendig. Sie haben das Prinzip, glaube ich, verstanden. Hier haben wir ein anderes, andere Geschichte noch, wer führt die Diskussion. Da möchte ich jetzt auch nicht nochmal einzeln durchgehen. Ich glaube, Sie verstehen im Prinzip, wir zeigen immer mit diesen Glyphen, welche von uns gemessenen Aspekte sehen wir besonders stark. Ja? Und aus diesen Glyphen können wir dann insgesamt Schlussfolgerungen ziehen über, wie verhalten sich die einzelnen Sprechergruppen. Und das würde ich jetzt einfach gerne zusammenfassend Ihnen noch mitgeben für Stuttgart 21. Bei Heiner Geißler sehen wir, er verwendet relativ einfache Sprache. Und das haben wir uns so interpretiert, der weiß, er spricht im Fernsehen und er kann jetzt nicht diese ganzen Technikalitäten, die natürlich die Vertreter der Bahn oder auch die Gegner dann durchdiskutiert haben, die kann er nicht in dieser Weise, er muss versuchen, das einfach runterzuziehen und er übersetzt auch immer wieder technische Dinge in einfache Sprache. Er unterbricht viel die anderen. Das ist auch seine Aufgabe als Schlichter, würden wir sagen. Ja, wenn er das Gefühl hat, es ist was nicht verstanden worden oder es muss was vielleicht nochmal anders gesagt werden, unterbricht er die. Er ist der Einzige. Die anderen unterbrechen sich kaum, sind sehr höflich. Ja. Heiner Geißler macht wenig, er stimuliert wenig den Themenwechsel. Also er bleibt gerne auch an den Themen. Er ist sehr höflich. Er argumentiert ganz wenig, also das ist offenbar auch nicht seine Funktion, zu argumentieren als Schlichter, aber er formuliert Zugeständnisse für die anderen Parteien. Er stellt dann fest, dieses Zugeständnis, das macht er. Er betont Übereinstimmung, auch eine Funktion des Schlichters. Also das finden wir einfach, indem wir diese Geschichten zählen. Ja, Sie sehen das auch in dem Quadranten oben, aber das schauen wir uns jetzt nicht im Einzelnen an. Ja, finden wir diese Schlussfolgerungen, die ich jetzt draus ziehe. Und er macht keine Verhandlungsäußerungen und er betont auch nicht den Dissens. Also er betont die Übereinstimmung. Wenn wir uns die Experten anschauen, verhalten die sich anders. Sie geben nämlich in ganz großem Umfang Begründungen. Also das ist, was da hier so grün vorleuchtet. Begründungen. Sie sind bei Meinungsäußerungen sehr zurückhaltend und sie beziehen sich aber ganz stark auf vorhergehende Themen. Also sie argumentieren auch in dem Sinn, dass sie immer wieder den Rückbezug herstellen. Kann man auch von daher erklären natürlich, dass die längere zusammenhängende Vorträge halten und gewissermaßen auch wieder immer wieder logisch aufeinander folgen. Und die Pro und Contra haben wir jetzt zusammengefasst, weil die sind sich ähnlich in ihren Profilen. Ja? Beide Seiten immer sehr höflich, also wir haben tatsächlich wenig unhöflichen Umgang miteinander. Beide Seiten kommunizieren stark über positive Emotionen. Beide Seiten treiben den Diskurs an, indem sie immer wieder neue Themen einbringen, also die treiben was weiter. Sie argumentieren viel, pro und contra argumentiert viel. Und wir haben prototypische Vertreter. Sie haben auch vorhin schon gesehen, das sind die, die viel sprechen und viel mit dem Geißler sprechen, Boris Palmer und Volker Käfer, die die Pro- und Contra-Seite eben vertreten und die ganz typisch für diese Sprecherprofile sind. Was können wir jetzt insgesamt folgern für die Deliberation? Wir haben eigentlich ein relativ hohes Niveau an Deliberativität gesehen, gemessen an den Kriterien, die wir uns vorher definiert haben. Wir haben eine ausgewogene Teilhabe gehabt. Wir haben einen sehr respektvollen Umgang miteinander gehabt. Es ist sehr viel argumentiert worden, hauptsächlich auf der Pro- und Contra-Seite. Und es gab Einigungsbestrebungen, stark unterstützt vom Schlichter. Sie wissen aber, am Ende kam dann zwar Herr Geißler mit seinem Schlichtungsvorschlag, aber die Gruppe ist auseinandergegangen und hat sich auf diesen Schlichtungsvorschlag nicht einigen können. Es ging dann weiter, das wissen Sie alles, es kam zu einer Volksabstimmung und so weiter. Wir sehen also eigentlich, wir haben doch ein relativ stark deliberatives Vorgehen messen können, aber trotzdem ist der Konsens, den Habermas sich jetzt gewünscht hätte, sage ich mal, der ist eben nicht erzielt worden. Und da stehen wir jetzt vor der Frage, trägt dieses Konzept der Deliberation eigentlich, können wirklich mit Hilfe solcher argumentativer Verfahren, können Interessen, starke Interessen damit eigentlich ausgehebelt werden oder nicht? Ja? Das ist die Frage, mit der ich enden möchte, die steht jetzt gewissermaßen im Raum. Vielen Dank.